Vor 10 Jahren ist ein Film rausgekommen, was die menschliche Ungeduld recht gut thematisiert hat. Dieser Film heißt Click und es geht darum, dass ein Mann, der ist erfolgreich im Beruf, ist Architekt und er hat eine ganz hübsche Familie, eine Frau und 2 kleine Söhne, aber die Familie ist ihm manchmal im Weg, weil er im Beruf weiterkommen will, weil er weiter vorankommen will, weil er schneller sein will. Und manchmal, wenn die Kinder mit ihm dann spielen wollen, sagt er, lass mich jetzt in Ruhe, ich muss arbeiten, ich muss das jetzt noch schaffen, ich muss das jetzt noch machen. Und seine Familie war manchmal im Weg, aber gar nichts von der erweiterten Familie zu sagen, die waren erst recht ein Leid für ihn. Jedenfalls eines Abends ist die Fernbedienung vom Fernseher kaputt gegangen und der geht frustriert raus, sucht einen Laden, wo er eventuell eine neue Fernbedienung kaufen kann. Und er kommt in einen Laden und wandert immer weiter da durch und kommt in eine ganz hinterabgelegene Ecke von diesem Laden, praktisch nur noch ein Lagerraum, trifft da auf einen sehr eigenartigen Verkäufer, der ihm sagt, ja, also ich habe hier eine Fernbedienung und das ist ganz toll, die kostet nichts. Toll, zu dem Preis nehme ich ihn sie gern. Und der Verkäufer weist darauf hin, es ist nur eine Sache, es gibt kein Rückgaberecht. Und bei dem Preis, naja gut, okay, kann ich mir gefallen lassen. Und er erklärt ihm, dass diese Fernbedienung nicht nur für den Fernseher oder Videorekorder oder sowas funktioniert, sondern viel, viel mehr kann. Und der Mann nimmt diese Fernbedienung mit und nach stellt sich raus, was diese Fernbedienung alles kann. Zum Beispiel, wenn er unbedingt arbeiten will, kann er auf die Pause-Taste drücken und alles andere um ihn herum friert ein. Und er kann dann seine Sachen machen. Ja, freit seine Zeit auf, der kann seine Sachen machen, dann hat er auch noch Zeit mit den Kindern zu spielen. Aber dann stellt sich noch eine Funktion von dieser Fernbedienung raus. Mal beim Abendessen, seine Schwiegereltern sind da und es ödet ihn alles an. Er will dieses Gequatsche und Gequengle von der erweiterten Familie überhaupt nicht mehr hören und er will, dass die Zeit schneller vorbeigeht. Dann drückt er auf die Vorwärtstaste und plötzlich geht für ihn alles ganz rasant schnell vorbei. Oh, das findet er toll. Also, wenn irgendwas ist, was ihm nicht gefällt, drückt er auf die Taste und zack. Es ist vorbei und er ist in der Zeit zwar körperlich anwesend, aber fast wie in einer Trance. Aber dann stellt sich raus, dass so manches sich verselbstständigt. Wo er nur kurz flapsig den Wunsch äußert, dass etwas schneller vorbeigehen sollte, geschieht es auch. Da braucht diese Fernbedienung gar nicht mehr zu betätigen, sondern das geht einfach schnell vorbei. Aber mehr und mehr merkt er, wie das ihn übernimmt und wie er gar keine Gewalt mehr darüber hat. Und an einem Punkt sagt er, oh, ich wünsche, ich wäre der Chef der Firma. Und dann merkt er, was er gesagt hat und sagt, nein, nein, aber es war zu spät. Und er geht in diese Trance und kommt erst Jahre später wieder zu sich. Und ja, er ist jetzt der Chef der Firma. Allerdings in der Zwischenzeit hat seine Frau ihn verlassen. Seine Kinder sind erwachsen und er hat alles verpasst. Weißt du, wie das ist, irgendwo zu sein, aber nicht wirklich da zu sein? Die Gedanken sind ganz woanders und man hat ganz andere Dinge im Kopf. Ein Pastor hat erzählt, wie seine 2 Söhne angefangen haben, wenn sie seine Aufmerksamkeit haben wollten, dass die immer Papa, Papa, Papa gesagt haben. Hat gesagt, es ging mir ein bisschen auf die Nerven. Papa, Papa, Papa. Aber dann hat er einmal gemerkt, dass er mit ihnen gespielt hat. Seine Gedanken waren bei einer Sitzung, die er an dem Abend noch vor sich hatte. Und er dachte darüber nach, was alles besprochen werden müsste und was wichtig war dabei. Und plötzlich sagt einer seiner Söhne, Papa, Papa, Papa. Und er sagt, beim ersten Mal, Papa, habe ich kaum gemerkt, dass ich überhaupt angesprochen wurde. Beim zweiten Mal merkte ich, oh, warte, da redet jemand mit mir. Und beim dritten Mal war er dann wieder auch geistig anwesend bei seinem Sohn. Er sagt, meine Söhne haben erkannt, es braucht 3 Mal, um den Papa wieder zu sich zu holen, dass die ihm was sagen können. Deswegen haben sie dann immer gleich automatisch Papa, Papa, Papa gesagt, um seine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Nun, im zweiten Buch Mose lesen wir vieles über das Leben von dem Mose, wie er in Ägypten aufgewachsen ist, wie er da fliehen musste, wie er dann viele Jahre lang Schafhirte gewesen ist. Und viele Jahre lang konnte er mit seinen Schafen durch die Gegend ziehen. Aber jetzt hat Gott ihn berufen, der Leiter eines großen Volkes zu sein. Jetzt hat er nicht Schafe, sondern Tausende von Menschen, die er leiten muss und für die er sorgen muss. Der Mann hatte enorm viel um die Ohren. Er hatte enorm viel zu tun. Wir finden sogar in 2. Mose 19, wie Moses Schwiegervater Jitro zum Besuch gekommen ist und all das beobachtet hat, was Mose gemacht hat, wie die Menschen von früh bis spät bei ihm angestanden haben und wie er ein Fall nach dem anderen, Gerichtsfälle und Beratung und so weiter, eins nach dem anderen machen musste. Und Jitro sagt zu Mose, du, das kannst du nicht so weitermachen, das ist nicht gut für dich und es ist nicht gut für das Volk. Du musst weitere Leute mit in die Verantwortung ziehen, dass du entlastet wirst. Und Mose hat auf seinen Schwiegervater gehört und das hat ihm sehr geholfen. Dennoch wird er enorm viel zu tun gehabt haben. Und es ist dann auch interessant, wie ab 2. Mose 19 wir davon lesen, dass der Mose mehrfach auf den Sinai gegangen ist, um Anweisungen von Gott zu bekommen. Dann ist er wieder runtergekommen, hat diese Anweisung an das Volk weitergegeben und eine Weile später ist er wieder hinaufgegangen. Also hat Gott ihn mehrfach gerufen, mehrfach zu ihm gesprochen und Mose hatte auch die Sorgen um das ganze Volk. Ich denke, es wäre nicht unangemessen zu sagen, der Mose kann ganz schön gestresst gewesen sein. Aber in 2. Mose 24 lesen wir davon, wie Gott den Mose nochmal auf den Berg gerufen hat. Und ich möchte aus 2. Mose 24 ab Vers 12 lesen. Der Herr sprach zu Mose, komm herauf zu mir auf den Berg und bleib hier. Ich will dir die Steintafeln übergeben, die Weisung und die Gebote, die ich aufgeschrieben habe. Du sollst das Volk darin unterweisen. Da erhob sich Mose mit seinem Diener Josua und stieg den Gottesberg hinauf. Zu den Ältesten sagte er, bleibt hier, bis wir zu euch zurückkehren. Aaron und Hur sind ja bei euch. Wer ein Anliegen hat, wende sich an sie. Dann stieg Mose auf den Berg und die Wolke bedeckte den Berg. Die Herrlichkeit des Herrn ließ sich auf den Sinai herab und die Wolke bedeckte den Berg 6 Tage lang. Am 7. Tag rief der Herr mitten aus der Wolke Mose herbei. Die Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn auf dem Gipfel des Berges zeigte sich vor den Augen der Israeliten wie verzehrendes Feuer. Mose ging mitten in die Wolke hinein und stieg auf den Berg hinauf. 40 Tage und 40 Nächte blieb Mose auf dem Berg. Nun, der Text beginnt damit, und die nächste Folie ist dann der erste Vers nochmal, wenn wir zu der nächsten. Eins weiter. Ja, danke. Der Herr sprach zu Mose, komm herauf zu mir auf den Berg und bleib hier. So heißt das in der Einheitsübersetzung, die ich normalerweise benutze. Es heißt so ähnlich in manchen anderen Übersetzungen. Aber ich habe eine andere Übersetzung auf der nächsten Folie hier, was eigentlich präziser ist. Und der Herr sprach zu Mose, steig zu mir herauf auf den Berg und sei dort. Das ist eigentlich präziser, weil in diesem Vers ist schlicht und einfach das Wort für sein. Gott sagt zu Mose, komm auf den Berg und sei da. Nun, ist es wirklich nötig, dass wir einem Menschen sagen, dass die da sein sollen, wo sie sind? Aber wie gesagt, der Mose, ich könnte es mir denken, dass er ganz schön unter Stress gestanden hat. Ich meine, wenn das Volk nicht genug zu essen hatte, zu wem sind sie gegangen? Zu Mose. Wenn es nicht genug Wasser gegeben hat, zu wem sind sie gegangen? Zu Mose. wenn sie Streitigkeiten hatten, wenn sie irgendwelchen Rat brauchten. Mose war der Mann für alles, zu wem sie immer gegangen sind. Und er war es, der auf den Berg gegangen ist, um die Anweisungen von Gott zu bekommen, um diese Anweisungen dem Volk zu geben. Und ich projiziere vielleicht ein bisschen, aber ich schätze, wenn ich an Mose Stelle wäre, ich kann es mir denken, dass der Mose, wenn Gott sagt, komm wieder auf den Berg, dass er den Berg hochklettert und dabei denkt, okay, wenn ich zurück bin, darf ich nicht vergessen, dem Aaron das zu sagen und meine Güte, ich muss das unbedingt noch machen, dass das im Volk verteilt wird und dann muss ich auch noch das bedenken. Kennt ihr das auch? Dass man so viele Dinge im Kopf hat, dass man oftmals Schwierigkeiten hat, da zu sein, wo man ist. Und Gott hat ausdrücklich zu dem Mose gesagt, komm auf den Berg und sei einfach da. Ich fand es auch interessant, dass Gott diese Anweisung gegeben hat. Der Text sagt uns, dass Mose und Josua fingen an, den Berg hochzugehen. Dann dauerte es noch 6 Tage, bis Gott dann am 7. Tag zu Mose gesagt hat, okay, komm den restlichen Weg hoch. Ich frage mich, ob das nicht auch dazu da war, um dem Mose zu sagen, mach dir den Kopf frei. Denn ich will eine Begegnung mit dir haben. Ich will etwas Besonderes in deinem Leben bewirken. Und du sollst dir erstmal den Kopf frei machen. Ja, und wie oft muss Gott Karl, Karl, Karl sagen, bis er meine Aufmerksamkeit hat? Wie oft muss er deinen Namen sagen, bis du wirklich dabei bist und bereit bist zu hören? Beziehungsweise, wie oft ruft Gott und wir hören ihn vielleicht gar nicht, weil wir so beschäftigt sind mit den Sorgen, mit den Anliegen unseres Lebens, dass wir gar nicht den Kopf frei haben, um auf seine Stimme zu hören. Nun versteht mich bitte nicht falsch, ich verstehe, dass wir beschäftigte Menschen sind, ich verstehe, dass das auch in der Schule schon losgeht, dass man sehr viel auf dem Teller hat, dass man sehr viel zu tun hat. Und das will nicht heißen, dass diese ganzen anderen Dinge irgendwie schlecht sind oder böse, aber es geht darum, dass wir erkennen, dass wenn wir nur unter Dauerstrom stehen, werden wir daran kaputt gehen und dass das nicht Gottes Willen für unser Leben entspricht. Er möchte, dass wir ein erneutes Leben erleben. Er möchte, dass wir auch da sind in der Gegenwart, dass wir unser Leben erleben und dass wir auch in der Lage sind, seine Stimme zu hören, dass wir bereit sind, ihm zuzuhören. Wir fragen uns häufiger, was ist Gottes Wille für mein Leben? Ich meine, wenn wir da Handzeichen machen sollten, schätze ich, dass weit über 50% der Hände hier hochgehen würden, dass wir uns auch mal gefragt haben, was will Gott für mein Leben? Was ist sein Wille? Was soll ich tun? Aber manchmal wäre es wichtig, dass wir erkennen, Gott ist es viel wichtiger, wer wir sind, als was wir tun. Es gibt einen ganz einfachen Grund dafür. Wer wir sind, bestimmt zum größten Teil, was wir überhaupt tun. Und Gott ist es wichtig, wer wir sind. Es ist interessant, weil im Kapitel 20 finden wir die 10 Gebote. Und ich vermute, die meisten Menschen in unserer Gesellschaft haben schon mal etwas davon gehört, dass es so 10 Gebote gibt. Und wenn man Verschiedenes davon aufzählen sollte, würden sie sagen, oh ja, die habe ich gehört. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht töten, du sollst nicht lügen, du sollst nicht die Ehe brechen und die anderen dazu. Nun, dieses du sollst nicht ist keine falsche Übersetzung. Allerdings ist die hebräische Sprache in der Hinsicht manchmal wirklich interessant, dass es verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten gibt. Und tatsächlich steht in dem Text schlicht und einfach nicht stehlen, nicht töten, nicht lügen. Und so weiter, sind sehr knapp und bündig. Aber ich habe vor vielen Jahren eine andere Übersetzungsmöglichkeit gehört, die ich als äußerst hilfreich empfinde. Siehst du, die Juden bezeichnen die 10 Gebote nicht als die 10 Gebote, sondern als die 10 Worte. Und das erste davon ist, ich bin der Herr, dein Gott. Und wenn man das nimmt, ich bin der Herr, dein Gott, dann willst du nicht töten, dann willst du nicht stehlen. Wenn er der Herr, unser Gott ist, werden wir nicht lügen. Das hängt zusammen. Und das hängt damit zusammen, wer wir sind und ob wir auch da sind, wenn Gott mit uns spricht. Ob wir auch bereit sind, mal innezuhalten und auf seine Stimme zu hören. Übrigens, zu diesem Dasein finde ich es auch ganz interessant, als Mose von Gott erst berufen wird, sagt Mose, ja, aber wenn ich zu dem Volk gehe und sage, der Gott eurer Väter hat mich gesandt, werden sie mich fragen, wie heißt der? Was ist sein Name? Und Gott hat ihm den Namen gegeben, ich bin der, ich bin da. Wir werden oft beschäftigt, beunruhigt durch all das, was los ist. Und wir denken manchmal 10 Schritte voraus, weil wir denken, dass das uns helfen wird, die Sachen besser im Griff zu halten. Gott ist schon von seinem Namen her der, der da ist. Er ist anwesend. Er ist auch hier. Er ist auch da, wenn du allein zu Hause sitzt. Er ist der, der da ist. Und er lädt auch dich ein. Du sollst auch da sein. Und glaub's mir, ich kenne die Herausforderung dessen, so wie jeder andere auch. Wenn ich mich hinsetze und will still werden, boom, da gehen die Gedanken in 1000 verschiedene Richtungen. Und es ist ein Lernprozess, es ist eine Herausforderung, aber es ist eine Herausforderung, die sich überaus lohnt. Gott möchte nicht, dass wir uns in unserem Leben ausbrennen, abbrennen, durchbrennen. Er möchte, dass wir das Leben erleben. Er möchte, dass wir ihn erleben in unserem Leben. Aber wenn wir immer nur am Rennen sind, können wir eigentlich keine Beziehungen pflegen. Und deswegen stellt sich die Frage, Männer, wenn du deine Frau in den Arm nimmst, bist du da? Eltern, wenn wir mit unseren Kindern spielen oder mit ihnen reden, sind wir da? Wenn wir Zeit nehmen mit Gott, sind wir da? Viele Menschen, viele Christen pflegen die sehr gute Gewohnheit, regelmäßig in der Bibel zu lesen und zu beten. Aber wir müssen uns davor wahren, dass das zu irgendeiner Leistung verkommt, was wir zu erbringen haben, um gute Christen zu sein. Nein, in dieser Zeit ist Gott für uns da. Wir sind es, die es nötig haben. Es tut uns gut. Aber dafür ist es umso wichtiger, dass wir dann auch da sind, wo der Vater auch ist, wo der Vater uns begegnet. Und deswegen diese Ermutigung. Hören wir diese Aufforderung an Mose? Und ich bin mir sicher, wir sollen das auch für uns so verstehen. Wir sollen da sein und bereit sein, Gott zu begegnen, wo er uns begegnet. Menschen stellen immer wieder fest, dass wenn sie nicht so hektisch, nicht so getrieben sind von all dem, was zu tun ist, dass sie doch wesentlich besser zu Rande kommen mit allem, was ansteht. Es erscheint ironisch, aber das Leben ist immer wieder so. Beziehungsweise habe ich auch mal den Spruch gehört, und das ist einfach wahr, die Friedhöfe sind voller Menschen, die keine Zeit hatten. Bedenken wir, was wirklich wichtig ist im Leben. Seien wir da und hören wir zu, wenn Gott, unser Schöpfer, mit uns redet.